In seiner Gerätesammlung verwahrt das DFF ausgewählte Technik, die für die Herstellung und Vorführung eines Films von Bedeutung ist oder war, aber auch Geräte zur Vorgeschichte des Films. Insgesamt rund 3300 Apparate. Dazu gehören Kameras, Kamerawagen, Beleuchtungstechnik, Tonaufnahmegeräte, tricktechnische Anlagen, Kopiermaschinen, Schneidetische und Filmprojektoren. Außerdem werden Geräte vor Erfindung des Films bewahrt, wie die Laterna Magica, die Wundertrommel oder das Daumenkino. Das älteste Gerät der Sammlung ist eine Laterna Magica aus dem 17. Jahrhundert. Heute nehmen wir uns ein Skopiton vor, eine Art Filmjukebox, die in den 1960er Jahren in Gaststätten dazu einlud, sich kurze, meist musikalisch unterlegte 16mm Filme anzuschauen. Am Mikrofon ist Frau Haas. Ich spreche mit meinem Kollegen Thomas Worschech, Leiter des DFF Filmarchivs und der Gerätesammlung. Hallo Thomas, was ist das hier eigentlich für ein Gerät? Also es sieht ja aus wie so eine Jukebox ohne Schallplattenwechsler und ein großer Monitor ist oben drauf. Kannst du das mal erklären?
Wir stehen vor einem sogenannten Skopiton, Skopiton 450, so die exakte Bezeichnung. Und es ist eine Jukebox, die wir kennen mit einem Plattenwechsler. Nur hier ist es eine Jukebox für Musikvideos. Wir stehen vor einem großen Gerät, ähnlich wie ein Kühlschrank. Es ist 180 Kilo schwer, es ist 1,80 Meter hoch, es ist tief 1 Meter, es ist 1,17 Meter breit, es ist ein relativ großes Gerät. Ganz oben ist kein Monitor, sondern oben ist eine Mattscheibe, auf der die Filme, die Musikfilme zu sehen sind. Im Innern ist eine relativ komplexe Mechanik. Man kann, wenn man jetzt davor steht, 36 Tasten sehen. Diese Tasten stehen dafür, dass man 36 Filme auswählen kann. 36 Filme im Format 16mm, die eben von einer Mechanik, wenn man sie denn auswählt, in einen Projektor eingespult werden. Der Projektor startet den Film, der Film wird auf einen Spiegel geworfen, der wiederum wirft das Bild auf die Mattscheibe und wir stehen davor und können den Film sehen. Man konnte also wählen, man hat Geld eingeworfen und man konnte dann das Programm, einen Film seiner Wahl, sich anschauen. Das Gerät wurde 1959 in Frankreich entwickelt. Es gab allerdings einen Vorläufer, der aus den USA stammt, von der Firma Panam hergestellt, die 1939 bis 1945 ein ähnliches Gerät hergestellt hat für Musikfilme, für analoge Musikfilme. Nur hier konnte man nicht auswählen, sondern man konnte 8 Filme, die hintereinander geschnitten waren, hintereinander sehen. Man hat also nur einmal eine Taste gedrückt, man hat einmal diese 8 Filme am Stück gesehen, keine Wahlmöglichkeiten. Diese Filme waren schwarz-weiß, es waren sogenannte Soundies, also Tonfilme, die man sehen konnte. Das war jetzt weniger erfolgreich in den USA. Die Produktion wurde 1945 gestoppt und erst 1959 hat die französische Firma Cameca in einem Vorort von Paris dieses Gerät weiterentwickelt, eine Neuentwicklung gemacht, eben das Skopiton, und verkauft. Die Geräte wurden ab 1960 in französischen Bars, in Gaststätten, in Veranstaltungsräumen aufgestellt. Gekostet hat es umgerechnet, war nicht ganz billig, 50 Cent, vielleicht 25 Cent so für einen Film, und man konnte Attraktionen sehen. Es war jetzt nicht nur der Ton attraktiv, sondern auch das, was man gesehen hat. Nachdem das Skopiton erfolgreich in Frankreich lief, kam das Skopiton auch nach Deutschland. Es wurde ab Anfang der 60er Jahre auch in Deutschland in Gaststätten und Bars aufgestellt. Und 1964 fand das Skopiton seinen Weg in die USA. Das Modell des Skopitons, das wir haben in unserem Archiv, das Modell 450, wurde dann tatsächlich auch in den USA in Lizenz der französischen Firma hergestellt. Auch in den USA gab es einige Jahre, wo das Gerät erfolgreich verkauft wurde. Allerdings gegen Ende der 60er Jahre lief das Interesse nach und Anfang der 70er wurde die Produktion eingestellt.
Was für Filme wurden denn da eigentlich gezeigt? Wie kann man sich das vorstellen?
Es wurden attraktive Filme gezeigt. Und ganz wichtig, es waren eigentlich zwei Attraktionen. Einmal das Bild, es waren Musikfilme, das heißt, man hat das Bild gehabt und auch eine populäre Musik. Skopiton kommt, wenn man das Wort sich genau betrachtet, aus dem Griechischen, von Skapein betrachten und von Tonus Klang, was ich jetzt als Klangbetrachter übersetzen würde. Wichtig ist also die Kombination aus Bild und Ton. In einem Vorort von Paris wurden die französischen Filme hergestellt. Einige hundert sind Anfang der 60er Jahre entstanden. Es waren oftmals auch sehr bekannte Künstler, für die Filme gedreht wurden, wie etwa Charles Aznavour, Johnny Hallyday, aber auch Nana Mouskouri, Marielle Mathieu, France Gall. Die Produktion erfolgte relativ schnell. Es wurde nicht mehr als umgerechnet 1.000 Euro verwendet. Es waren eher günstige Produktionen, 1.000 Euro für die Schauspieler, für die Kopien und für die gesamte Produktion. Zu sehen war natürlich etwas, was in den Gaststätten, an den Veranstaltungsorten attraktiv war. Das vielleicht ein männliches Publikum dazu gebracht hat, Geld in den Automaten einzuwerfen und sich die Filme anzugucken. Bedeutet, es war oftmals auch leicht erotisch. In Deutschland war das nicht so. Skopiton kam ja auch nach Deutschland. Heinz Erhardt, Peter Alexander haben jeweils einen Titel dazu beigetragen, Udo Jürgens auch, oder auch Aufnahmenmusik von dem NDR-Tanzballett. Die deutschen Filme waren weniger erotisch, sie waren eher gesetzt, vielleicht auch weniger spannend. In den USA, in der zweiten Hälfte der 60er Jahre, stand natürlich die Produktion im Zeichen von Aquacolor, von den Farben auch von Aquacolor. Es sind sehr, sehr, sehr farbige Filme. Hier fällt mir ein Nancy Sinatra, These Boots Are Made for Walking, oder auch es gibt einen Film für Procol Harum, Walter Shade of Pale. Also durchaus auch bekannte Titel, zu denen dann eben Filme gedreht wurden, die sehr bunt waren, nicht länger als 3 Minuten und die eben ein, ich würde sagen, männliches Publikum dazu gebracht haben, Geld in die Maschine einzuwerfen.
Kann man denn sagen, dass das Skopiton letztendlich ein Vorläufer der später bekannten Musikvideos war?
Ja, in jedem Fall. In jedem Fall, wenn man sich die Attraktivität, die Auswahl der Musik, die Attraktivität der Bildinhalte anschaut, ja, und auch die Schnelligkeit der Schnitte. Ja, in jedem Fall ist, aus meiner Sicht, sind die Filme für das Skopiton ein Vorläufer der Musikvideos, die allerdings auch 20 Jahre später entstanden sind.
Wollen wir uns einfach mal ein Beispiel angucken?
Ja, können wir gerne machen. Ich habe einen Film vorbereitet von Joy Lansing. Der Name ist The Web of Love und ich spiele ihn mal kurz an. Ja, man sieht eine junge Darstellerin, die in einem Spinnennetz gefangen ist, so wie der Titel das auch schon andeutet. Trapped in the Web of Love. Ja, sie ist vollständig bekleidet und dazu ihr beigestellt ist, sind vier, fünf Tänzerinnen, die durchaus leicht bekleidet sind. Viele der Filme, es wurden insgesamt 3.000 Filme für das Skopiton, für alle Skopitons hergestellt, 3.000 verschiedene Titel. Es gibt tatsächlich, es haben nicht viele überlebt, viele existieren nicht mehr. In den letzten Jahren findet man immer mehr im Internet, Stichwort wäre hier Skopiton, und dort, es gibt eine kleine Fangemeinde, die diese Filme digitalisiert und dann ins Netz stellt.
Und warum hat sich das Skopiton am Ende nicht durchgesetzt?
Der Niedergang des Skopitons begann Ende der 60er Jahre. 1974 wurde das letzte Gerät hergestellt, 1978 der letzte Film gedreht. Es gibt aus meiner Sicht einige Gründe, warum das Skorpiton sich nicht durchgesetzt hat, warum es letztendlich auch gescheitert ist. Ein Grund ist sicherlich, dass viele Interpreten eben ihre Musik nicht hergaben für eine solche Art der Attraktion. Zum Beispiel von den Beatles weiß man, die sich 1965 entschlossen haben, auch eine Form von Musikvideos zu entwickeln. Sie sollen gesagt haben, dass ihre Musik eben nicht für Filme des Skorpitons zur Verfügung stehen. Zudem sagen einige Autoren, dass Ende der 60er Jahre sich der Musikgeschmack auch geändert hat. Die Musik war vielleicht nicht mehr das, was jetzt was eine jüngere Generation gehört hat. Ich denke, die Interpreten, die ich genannt habe, waren vielleicht nicht mehr wirklich zeitgemäß. Hinzu kam natürlich auch, dass das Gerät teuer war, es hat einen hohen Anschaffungspreis gehabt und die Wartung, das Innenleben, das Karussell, auf dem die Filme steckten, die 36, die Einfädelung in einen Filmprojektor, das war relativ wartungsintensiv, was natürlich Folgekosten hatte. Und das Aufkommen des Farbfernsehens war sicherlich auch ein Grund. Farbfernsehen kam Ende der 60er Jahre auf, auch in Deutschland Anfang der 70er Jahre. Das war sicherlich eine große Konkurrenz für die farbigen Musikfilme des Skorpitons.
Ist denn unser Skorpiton hier eines von wenigen Geräten, die es noch gibt auf der Welt? Oder wie haben
wir ja, das also es wurden insgesamt knappe 3000 Geräte hergestellt und die meisten davon, das Gros davon wird vernichtet sein, ist auf Schrottplätzen gelandet. Unser Gerät ist leider Gottes nicht funktionsfähig, aber es soll funktionsfähige Geräte geben. Wir wissen, dass im Museum of Modern Art einmal im Monat ein Skorpiton in Betrieb genommen wird. Es soll eine Gaststätte, eine Kneipe in Nashville, Tennessee geben, die auch ein Funktionsgerät hat. Ich weiß, dass in der Sammlung von Werner Nekes funktionsfähiges Skorpiton ist. Unseres ist das leider nicht. Nachdem nun der Run auf die Skorpitons zu Ende ging in den 70er Jahren, gab es durchaus die ein oder andere Nachnutzung. So etwa hat die NASA in ihren Empfangsräumen Skorpitons aufgestellt haben und eben kurze Demonstrationsfilme, Erklärfilme gezeigt haben über den Raumflug und das Weltall. Und man weiß auch, dass es in Pornokinos in den Eingangsbereichen auch ein Skorpiton gab, um vielleicht die Besucher auf den Hauptfilm einzustimmen.
Das war mein Gespräch mit Thomas Worschech, dem Leiter des DFF-Filmarchivs und der Gerätesammlung. Danke fürs Zuhören. Sagen Sie uns gerne, ob Ihnen dieser Beitrag gefallen hat und welche Themen rund um das DFF und den Film Sie interessieren.